Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal komme ich allerdings nicht mit einem Gast zu euch ans Mikrofon, sondern mit traurigen, ich möchte fast sagen, verweinten Augen. Ich möchte es erklären. Ich möchte euch kurz entführen hinter die Kulissen dieser ganz besonderen Folge von Okay Cool trifft. Das wird ein kleines Abenteuer für uns alle. Ich weiß noch nicht ganz sicher, wie gelaunt wir am Ende über die Ziellinie dieser Geschichte streifeln werden, was auch immer dieses Wort bedeutet. Naja, aber ich erzähle jetzt einfach mal in klassischer, transparenter Okay Cool Manier. Folgendes. Also, erst einmal herzlich willkommen. Für heute hatte ich was ganz Tolles vor. Und zwar wollte ich euch führen in eine faszinierende Welt, mit der ich mich jetzt schon seit einigen Wochen, länger sogar, auseinandersetze. Und zwar die Welt des, na klar, Aquarium-Designers. Ein Spielename, der zum Running Gag geworden ist. Denn er taucht jetzt schon in den letzten zwei Wochen, ich glaube zweimal auf, als Hinweis, als eine Aussicht auf eine Folge, auf die ihr euch da draußen freuen dürft. Nochmal kurz zur Erklärung. Ich habe mir vor einiger Zeit zum Ende letzten Jahres gedacht, ich möchte mal ein bisschen Pep reinbringen in das Angebot von Okay Cool trifft, also die sonntäglichen Folgen. Und ab und zu mal, einmal im Monat, idealerweise, nicht einen Menschen treffen, sondern ein Spiel und seine Geschichte dahinter und dann dieses Spiel spielen, mich inspirieren lassen von dem, was ich da so erlebe und dann mit Menschen ins Gespräch kommen, die irgendwie etwas Spannendes dazu zu erzählen haben. Und die Folge, an der ich da gearbeitet habe, sollte sich drehen um den Aquarium-Designer, ein Spiel, in dem man, na, wie könnte es anders sein, Aquarien designt, ein Wunschspiel aus der Okay Cool Steady Community. So. Die Vorbereitung für diese Folgen begann bereits zum Ende letzten Jahres, so dass ich das Spiel erstmal spielte, mir anguckte und ich anfragte ganz unterschiedliche Menschen, die mir so einfielen, die interessante Dinge zu erzählen hätten. Ich möchte nicht verraten, wer das ist, denn die Aquarium-Designer-Folge wird noch erscheinen, keine Sorge. Und sollte aber eigentlich heute erscheinen. Für heute hatte ich es mir vorgenommen. So, wie sage ich das jetzt? Die Folge war zu, ja, lass es 80% sein, 85% geschnitten, vertont, vorbereitet, die Gespräche wie von Zauberhand zu einem magischen Teppich gewebt, der als MP3-Format sie in eure Ohren schlängeln wollte. Und dann ergab es sich aus meiner Wochenplanung heraus, dass ich heute, am heutigen Sonntag, dem 16. Februar, am Vormittag schön mit einem Käffchen in der Hand die letzte Tonspur einarbeiten wollte und damit das Projekt abschließen wollte. Ein ganz schöner, magischer Moment. Und zwar war diese Tonspur ein Telefoninterview, das ich geführt habe nach vielem Hin und Her, als endlich dieses Gespräch dann organisiert war, mit einer Person, die, ich sag mal, für den Aquariumdesigner durchaus essentiell sein könnte. Weiß ich nicht, war mein Eindruck. Haben wir ein sehr schönes Interview geführt und mein Plan war eben, diese Tonspur als letzten Teil dann in diese fertige Folge einzubauen, schön zu machen und an euch da draußen mit Liebe und Kusshand rauszuschicken. So, merkt euch kurz diesen Erzählstrang. Ich möchte euch einen weiteren Erzählstrang vorführen. Letzte Woche, also diese Woche, die Wochentage, die jetzt in unserem Rücken liegen, nahm ich mal wieder zum Anlass den schockierten Blick eines Freundes, der bei mir zu Besuch war, zum Anlass zu nehmen, meinen Desktop aufzuräumen. Also ich muss dazu erklären, ich bin einer der Menschen, die alles standardmäßig auf dem Desktop zwischenspeichern. Ist mir egal, ich benutze den eh nicht aktiv. Ich bin immer in meinen Subordnern unterwegs. Ich gucke kein einziges Mal auf den Desktop, außer der PC geht an oder aus. Dann hatte ich Besuch, die Person, der Freund, guckte auf den Desktop und erschrak, gab ein lautes Geräusch von sich und ich dachte mir, er hat schon recht, es sieht schlimm aus, es ist in einem Punkt angekommen, wo sich die Desktop-Symbole stapeln. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber das scheint zu gehen bei Windows, Desktop-Symbole können sich stapeln, wenn kein Platz mehr ist. Dann nahm ich den erregten Ausruf des Freundes zum Anlass, zu sagen, naja komm, dann räumst du halt mal auf. Und die klugen Menschen unter euch ahnen schon, in welche Richtung diese Geschichte jetzt laufen wird. Ich setze mich also, nachdem ich wieder alleine war, an meinen Desktop und fange an aufzuräumen und wirklich ziehe Sachen in den Papierkorb, in neue Ordner und orientiere und organisiere alles neu. Ich war richtig stolz. Ich weiß nicht, eine Stunde war es. Es hat mir richtig Zeit genommen, das richtig schön gemacht. Nur spät am Abend saß dann davor, vor meinem Werk am Ende und dachte mir, ah, ist schon ein bisschen leer auch jetzt hier auf diesem Desktop, ist ein bisschen ungewohnt. Ein, zwei Dateien schiebe ich mit drauf. Ne? Einfach nur, dafür ist er ja auch gedacht, der Desktop, damit ein paar Sachen drauf liegen. Ein, zwei Dateien schiebe ich mit drauf. So, dann ging hier mein Unterordner, den ich da unter anderem angelegt hatte und dachte mir, eine schöne Datei für den Desktop wäre doch dieses Telefoninterview, ne, das ich noch reinschneiden muss in die Folge. Fragte ich mich, wo ist diese Datei? Ich ging durch die Ordner, wie Gandalf durch das Archiv Gondors, auf der Suche nach dieser einen Datei und fand sie nicht. Und ich suchte und suchte und entdeckte sie einfach nicht, schlichtweg nicht. Und dann wurde ich panisch und habe geguckt, naja, ihr werdet ja wohl vielleicht mit meinem Online-Aufnahmeprogramm noch eine Sicherheitskopie haben. Falls ich in meinem Aufräumwaren was gelöscht habe, stellt sie heraus, nein. Das Online-Programm, mit dem ich die Sicherheitstonspur aufgenommen hatte zu diesem Telefoninterview, das hatte gesagt, Ihre Mitgliedschaft ist abgelaufen, lieber Herr Schott. Sie müssen den Account aktualisieren. Und da habe ich das gemacht und stellte fest, die Tonspuren, die nach Ablauf des zum Ablauf des Abonnements noch aufgenommen wurden, also das ganze Archiv quasi, das war weg. Da habe ich den Support angeschrieben und gesagt, Leute, ich benutze einige Zeit lang jetzt schon euer Online-Tool. Warum sind denn jetzt die Tonspuren weg, wenn mein Abonnement abgelaufen ist? Dann haben die gesagt, technischer Fehler, können sie nichts machen. Und ich saß da vorne und dachte mir, wie technischer Fehler? Dann sagen die, ja, technischer Fehler. Kurzum, die Tonspur, dieses wertvolle, goldene Telefoninterview ist weg. Ich habe es wegsortiert, ich habe es gelöscht beim Desktop aufräumen. Und meine Sicherheitskopie ist weg, weil der Support reingeschissen hat von meinem Aufnahme-Online-Tool. Ja, jetzt haben wir die Situation also, dass ich die Folge noch nicht an euch rausgeben kann, weil ich jetzt ganz kleinlaut nächste Woche nochmal bei dieser Person anklopfen muss und fragen muss, ob wir uns nicht nochmal unterhalten können. Und dann kann ich euch hoffentlich diese Folge nachschieben. So. Erstmal das, Aquariumdesigner ist also nicht verloren. Ich dachte mir jetzt, was mache ich denn stattdessen? Ich könnte natürlich auch sagen, Leute, mal Urlaub, heute ist gar nichts. Aber ich weiß, einige von euch hören auch einfach wirklich gerne diese Sonntagsfolgen. Und da dachte ich mir, komm, ich bastel euch was anderes Schönes, Kleines. Und zwar auch etwas, was in der Vergangenheit von Okay Cool hier und da tatsächlich auch schon mal stattgefunden hat. Und zwar eine kleine, ja, aus Anlass des Anlasses heraus, eine kleine Show, naja, zu großes Wort. Wir flanieren über meine Festplatte, das, was noch übrig ist. Und ich stelle euch die Spiele vor, drei Stück an der Zahl, die erstens, glaube ich, da draußen nicht allzu bekannt sein dürften und zweitens mir geholfen haben, mich aus meinem wirklich vorübergehenden Loch wieder rauszuziehen. Mir ging es richtig scheiße, als ich das festgestellt habe mit der Tonspur und habe dann in kurzer Abfolge hintereinander diese Spiele gespielt, eine ganze Weile lang. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist das ein Zeichen. Und ich produziere statt der Aquariumdesigner-Folge eine Sonderfolge. Okay, cool, trifft Spiele für Scheißmomente. Vielleicht nenne ich so. Keine Ahnung, ob dann der Podcast weggebannt wird. Ich versuch's einfach. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge mit einem praktischen Ansatz. Spiele, die euch aus misslichen Lagen helfen könnten. Mir zumindest konnten sie diese Hilfe leisten. Halten wir uns fest für auch immer, was ich da jetzt vorbereitet habe. Los geht's! Viele von euch werden es wissen, die ihr schon häufiger zugehört hat im Podcast. Es gibt ein Genre, das mir ganz besonders gut gefällt und aus Gründen, die ich bis heute nicht so ganz ergründen kann, und zwar Dungeon Crawler. Die Idee, alleine oder mit einer Party gemeinsam in so eine düstere Kaverne reinzugehen und bösen Bösigkeiten und irgendwelchen anderen Monstern auf den Kopf zu hauen, um dann Schatzkisten zu öffnen und so ein Schwert plus eins zu finden, das macht mich so glücklich. Es ist eine so erfüllende Spielerfahrung. Ich habe schon Stunden meines Lebens, also, verschwenden ist das falsche Wort, investiert in diese Spielerfahrung von den ganz großen Klassikern des Genres, gefühlt aus dem Jahr 1200 nach Christus, bis hin aber auch zu den Spielen, die dieses Genre von 1200 nach Christus wieder auferlebt haben lassen, nämlich zum Beispiel das ganz berühmte Legend of Grimrock aus dem Jahr 2012. Das sind diese Spiele, die mich so begeistern und mir schon so viel Zeit abgeluchst haben und ich genieße es jedes Mal sehr. Für all jene, die gerade gar keine Ahnung haben, was für eine Art Spiel das ist, man läuft meist aus der Ego-Perspektive heraus durch dunkle Kavernen, alles, was irgendwie düster aussieht und auch gerne mit Fantasy gepaart wird. Und macht einen Schritt nach vorne und ein Schritt ist gleichgestellt mit einer Kachel auf dem Boden. Mit anderen Worten, die Welt ist unterteilt in kleine Kacheln, die man nicht sehen kann, aber so bewegt man sich. Und so orientiert man sich durch diese Dungeons hindurch. Ein Schritt nach vorne, ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts. Oder ist eine verschlossene Tür. Wie geht's denn hier wohl weiter? Weiß ich nicht. Wieder einen Schritt zurück, vielleicht einen anderen Weg suchen. Es ist auf eine Weise, auf eine wunderschöne Weise. Und das sagt jemand, der nicht besonders gut war im Mathematikabitur. Es ist mathematisch auf so eine Art und Weise. Die ganz älteren Semester werden Sie erinnern, bei den älteren Ablegern dieses Genres saß man auch früher vor so Karo-Blätterchen und hat den Grundriss des Dungeons selbst mit aufzeichnen müssen. Eine Automapping-Funktion gab es erst viele Jahre später. Das ist selbst mir eine Spur zu hart, aber all diese Spiele, die diese Spielfantasie möglich machen, ne? Also wie gesagt, runter in die Kaverne, dann da Schritt für Schritt sich durchzuarbeiten durch die Dungeons, nach den offenen Türen und den bösen Kreaturen suchen, da habe ich eine ganz große Freude mit. Und das ist ein Genre, das, wie gesagt, schon wirklich lange existiert, aber immer mal wieder neue Ableger findet, die auch vielleicht was ganz Eigenes noch versuchen inmitten dieser vertrauten Spielwelt. Und eines dieser Spiele, das ich hier meine, heißt Tower of Mask. Ein Titel, der mir empfohlen wurde von Rainer Siegel, einem der Mitarbeiter aus dem Team von Okay Cool. Und das mich bis immer noch jetzt ganz verzaubert. Das ist ein Spiel von dem Entwicklerstudio Papertip Studio veröffentlicht und zwar im Dezember 2024, ist also noch gar nicht so alt und hat bisher, ich sag mal, eher eine kleinere Nische auf Steam erreicht. Dort stehen wir bei so etwa 150 Reviews, die pendeln sich allerdings ein bei einem sehr positiv und verlangen möchte das Studio für dieses Spiel 10,79 € pro Einkauf. Ne? Könnt ihr so oft kaufen, wie ihr wollt, aber das ist der angeschlagene Preis. Und dieses Spiel macht genau das, was man von so einem ordentlichen, auch klassischen Dungeon Crawler erwarten sollte. Es wirft uns einen riesengroßen Tunnel hinunter. Warum sage ich denn Tunnel? Turm! Einen riesengroßen Turm hinunter. Und wir müssen versuchen, Etage um Etage diesen Turm wieder hochzuklettern und dieses schlimme Gebäude zu verlassen. Inmitten dieses Gebäudes warten natürlich zum Beispiel Gegner auf uns. Und hier kommen wir zu einer Besonderheit dieses Spiels, das in seiner ganz grundlegenden Anlage sehr klassisch ist. Alle Gegner, beziehungsweise alle, die ich jetzt in meinen vielen Stunden schon gesehen habe zumindest, tragen Masken. Ganz unterschiedliche Masken. Das Spiel, sollte ich vielleicht an der Stelle sagen, ist ein 3D-Spiel, hat aber nicht den hübschesten, ich möchte mir jedes Bild ausdrucken und an die Wand hängen, Look, aber hat was, hat einen Charme, möchte ich, mag ich, schöne Sache. Und in dieser Spielwelt tragen alle Gegner, wie gesagt, Masken. Und diese Masken sind für mich einer der aufsehenerregendsten Teile dieses Spiels. Gar nicht so sehr spielmechanisch. Es ist nämlich so, dass all diese Masken besondere Eigenschaften ihren Trägern verleihen. Zunächst natürlich den Gegnern, aber wenn sie ihre Masken verlieren, kann man sie selbst auch aufsetzen. Diese Masken haben dann so kleinere Effekte entweder, sowas wie dein schwerer Schlag macht 5% mehr Schaden, aber auch größere und auch spektakuläre Effekte wie, wenn der Dungeon komplett dunkel ist, dann hast du Nachtsicht oder deine Füße strahlen ein gleißendes Licht und verwirrt Gegner oder wenn du rückwärts läufst, regenerierst du Gesundheit, wenn du nach vorne läufst, verlierst du Gesundheit. Solche aufregenden Dinge stecken in diesen Masken drin, die, und das ist das, was mich besonders fasziniert, völlig abgefahren aussehen. Wir berühren hier fast schon mit einem Schritt die Welt des Horrorgenres, wie ich finde. Diese Masken zeigen Tierköpfe, Puppenköpfe, Monster, Gottheiten und erschrecken einen auch durchaus, wenn sie denn so unvermittelt auftauchen, wie es so oft der Fall ist. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, klassische Spielerfahrung in Tower of Mask ist ohne Musik. Man hört nur das Tropfen von Wasser von der Decke in weiter Ferne und irgendwo vielleicht ein Schrei ganz weit entfernt. So läuft man durch kaum beleuchtete Dungeons, guckt Schritt für Schritt, wo ist der eigentliche Weg, wo muss ich lang, wo ist die nächste Tür, stolpert über alte Gefängniszellen und Kavernen-Eckchen und Überreste irgendwelcher Kreaturen und fragt sich die ganze Zeit, sag mal, bin ich hier alleine? Wie sieht das eigentlich aus? Und dann biegt man um eine Ecke und hört plötzlich dieses Keuchen und dieses Ächzen und dieses Rödeln, als wäre irgendetwas um die Ecke und würde nur darauf warten, sich auf uns zu stürzen. Und dann, ach, tolle Momente, ziehe ich meinen Knüppel, ne, heb mein Schild schon mal hoch, alles mit einem Tastendruck ist nicht so spektakulär, wie ich es gerade beschreibe, gucke um die Ecke Und dann steht da eine, in dem Fall zum Beispiel, schwebende Kreatur mit einer langen schwarzen Kutte und einem ganz großen, sabbernden Reh-Kopf-Gesicht-Maskenteil auf demselbigen und starrt mich aus Glubschaugen an und greift mich an. Und ohne Witz, also es ist schwierig, das in Worten zu vermitteln, aber das ist fast schon surreal und auch ein bisschen gruselig, aber vor allem surreal, weil es eben nicht diese typischen Gegnerbilder sind, die man in Spielen dieser Art so erlebt. Und das ist alleine für sich schon mal faszinierend. Man hat eigentlich keine Ahnung, was da so auf einen wartet, weil eben dieses Gegnerensemble so sehr abweicht von diesen klassischen Gegnerriegen, die man aus Spielen dieser Art kennt. Es gibt noch dazu, neben diesen Kämpfen und den Begegnungen mit den anderen Kreaturen, natürlich auch eine Vielzahl von ganz genretypischen Schalterrätseln. Zum Beispiel, man kommt in einen Raum. Oh, das fand ich auch hochinteressant. Man kommt in einen Raum und ehrlich gesagt, so klassisch ist das gar nicht, wenn ich gerade so laut drüber nachdenke. Man kommt in einen Raum und sieht auf dem Boden ein Dutzend Bodenplatten. Die sind beschriftet mit einer Schrift, die man nicht übersetzen und lesen kann. Und man merkt beim Drüberlaufen, jede der einzelnen Bodenplatten öffnet irgendwo im nach vorne liegenden Dungeon-Bereich eine Käfigtür. Und man findet sehr schnell heraus, keine Sorge, es ist kein großer Spoiler, das ist auch sehr früh im Spiel, man findet sehr schnell heraus, aha, früher oder später muss ich auf alle Bodenplatten irgendetwas legen, damit die betätigt werden dauerhaft, um den Gang weiter vorlaufen zu können, weil dann alle Türen geöffnet sind. Es geht nicht anders, man muss auf jede der ein Dutzend Bodenplatten etwas legen. Und dann läuft es darauf hinaus, dass man im Grunde sein ganzes Inventar leer räumt und überlegt, welche 12 Gegenstände kann ich jetzt hier ablegen, ohne zu wissen, ob ich sie wiederbekomme oder nicht. Und ich kann euch sagen, 12 Gegenstände sind in diesem Spiel eine Menge. Da ging es dann auch schnell an die wichtigen Heiltränke, an Ersatzwaffen, an Schilder, an Rüstungsteile. Und so musste ich mich an dieser Stelle quasi fast splitterfasernackt ausziehen, um durch den Dungeon weitergehen zu können, in der Hoffnung, ich finde schnell wieder Equipment und dann wartet am Ende dieses Ganges ein besonders mächtiger Gegner. Wie die Situation jetzt weitergeht und wie man das dann lösen muss, das möchte ich hier nicht verraten, aber das sind die Arten von Rätseln, die in diesem Spiel auf einen warten. Ich finde, es ist eine ganz aufregende Erfahrung, die einen vergessen lässt, zumindest kurzzeitig, die Probleme dieser Welt, / dass man gewisse Tonspuren gelöscht hat, und hält ein Spielerlebnis bereit, das ich als ein ganz, ganz intensives beschreiben würde. Es ist auch eines dieser Spiele, in dem so ein bisschen ein Shutter Island-Effekt stattfindet. Das ist meine Wahrnehmung momentan. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber bin schon sehr weit. Nämlich, dass man auch oft über Inschriften stolpert, die andeuten, dass vor unserem Besuch in diesem Dungeon bereits eine kleine Gruppe von Abenteurern unterwegs war und dort eine ganz eigene Geschichte erlebt haben. Und wir stolpern über Überreste dieser Party und erleben über diesen Weg eine Art Parallelgeschichte zu unserer eigenen, indem wir nämlich nach und nach verstehen, was ist dieser Party vor uns passiert. Und diese Erlebnisse dieser Party vor uns berühren auch durchaus unsere Erlebnisse in diesem Dungeon. Aber schlägt mir schon die Stimme vor Begeisterung. Und jetzt muss ich kurz husten. -2 Lebenspunkte. Und das herauszufinden und zu bemerken, wie diese Geschichte nach und nach immer mehr zu tun hat mit unserer offenbar, das war auch nochmal ein ganz eigener Gänsehaut-Moment. Also, Tower of Mask, eine hochfaszinierende Spielerfahrung, möchte ich euch ins Herz legen. Bitte spielt das auch und vielleicht sogar gerade, wenn ihr in diesem Genre keine große Erfahrung habt. Man kommt da wunderbar rein. Die ersten Minuten werden einem die grundlegenden Möglichkeiten des Spiels beigebracht, vom Rätseln bis zum Kämpfen. Und dann heißt es, good luck, los geht's. Hoffentlich kommst du sicher und heile am Ende an. Dieses Spiel, das ich euch jetzt vorstellen möchte, ist eines, das eigentlich in einem ganz anderen Rahmen euch zugute, zuteil, wie auch immer werden sollte. Und zwar geht es um das Spiel Minishoot Adventures, das im April 2024 erschienen ist, 15 € kostet und tatsächlich ein kleiner Hit in der Nische ist und das völlig zu Recht, dazu gleich mehr. Dieses Spiel sollte eigentlich in der nächsten Folge Okay Cool spielt rein zum Thema werden. Ein Format, das ich gemeinsam mit Lea Irion, auch aus dem Okay Cool Team, gestalte, regelmäßig einmal im Monat mit euch gemeinsam zelebriere. Da geht es darum, dass wir uns Spiele von der Community zulosen lassen, und dann mindestens 2 Stunden reinspielen und dann uns wieder vom Mikrofon treffen und über diesen Ersteindruck ganz gezielt sprechen und anschließend enthüllen, wer von uns beiden denn weitergespielt hat und wer nicht und warum und so weiter. Ist ein sehr spaßiges und schönes Format, das außerdem immer auch ganz kuriose und tolle Spiele vorstellt. Teil des Steady-Angebots von OrkiCool. Wenn ihr also ein Abonnement habt, dann könnt ihr diese Folgen hören. Und diesem Spiel hier, Minishoot Adventures, sollte auch eine solche Folge zuteil werden. Allerdings musste jetzt Lea für einige Wochen lang aus gesundheitlichen Gründen pausieren und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle dieses Spiel einfach hier vor, weil ich nicht weiß, ob diese Folge nochmal aufgenommen werden wird. Ich habe das Ding nämlich mittlerweile durchgespielt und bevor diese Eindrücke verblassen, will ich sie hier mit euch teilen, denn Minishoot Adventures ist ein Spiel, von dem ich komplett überrascht war. Man kann es sich vorstellen, und das meine ich ganz ernst, wie dieses uralt Spiel Asteroids, vielleicht kennt das noch jemand, ich habe es vielleicht auch falsch ausgesprochen, aber wo man dieses kleine mit geometrischen Formen gezeichnete Raumschiffchen durch das Weltall steuert und dort muss es Asteroiden zerschießen, die dann in kleiner werdende Asteroiden aufgesplittert werden und so muss man versuchen, möglichst unberührt, also im wörtlichsten Sinne unangetastet, von den Asteroidensplittern auf diesen kleinen Spielwelten zu überleben, ist eigentlich eine Art Geschicklichkeitsspiel und eine der ganz großen Inspirationsquellen für diesen Titel hier, Minishoot Adventures, das ist der eine Teil und der andere ist tatsächlich The Legend of Zelda, A Link to the Past. Das habe ich jetzt auch kürzlich bei OrkiCool Hold nachgeholt und deswegen kann ich voller Selbstbewusstsein diese Referenz nur unterstreichen. Es ist wirklich genau so. Es geht nämlich darum, dass wir in einer Fantasy-Welt angegriffen werden von bösen Raumschiffen und die guten Raumschiffe werden alle weggehauen, bis auf eines. Und das steuern wir. Und wir steuern dieses Raumschiff aus der Top-Down-Perspektive durch eine ganz farbenfrohe Spielwelt und müssen 4 Bossgegner in ihren Dungeons besiegen. Auf dem Weg dahin kommen wir an vielen optionalen, aber auch manchmal Pflichtwegen vorbei, wo wir kleinere und größere Geheimnisse lösen müssen, gegen Gegner natürlich kämpfen, dazu gleich mehr und dann ganz viele neue Fähigkeiten freischalten, mit denen wir ehemals verborgene Bereiche betreten können. Dann gibt es in kleinen Kistchen Herzfragmentchen, mit denen man die Lebensbalken aufpeppen kann. Es gibt viele optionale Gegenstände und Items, die man entdecken kann und die gesamte Ausgestaltung bis hin zum Soundtrack ist eine, die mich ganz doll an The Legend of Zelda A Link to the Past erinnert hat und wir können gerne hier mal reinhören. Nein, können wir nicht. Hier ist Domshot aus der Regie. Ich habe versucht, wirklich nach langer Recherche ein schönes Gameplay-Pfeilchen zu finden, in dem man hört, wie das Spiel klingt, aber es klingt einfach nur wie ein Raumschiff, das durch die Wiese fliegt. Ist nicht. Neben den Erkundungen in dieser wirklich schönen und bunten und sich nach und nach öffnenden Spielwelt stehen die Kämpfe im Vordergrund und die sind hochfaszinierend, weil die sind tatsächlich ganz stark inspiriert von dem Asteroids-Spiel aus Uraltzeiten, von dem ich eben schon erzählt hatte. Es geht im Grunde darum, auf eine kleine Fläche zu fliegen. Es öffnen sich dann fast automatisch Arenen in unserer Umgebung, dann werden die zugemacht und dann heißt es jetzt so lange gegen Gegner kämpfen, bis die alle weg sind, dann geht's weiter. Und diese Kämpfe sind tatsächlich fast schon so Bullet-Hell-Geschicklichkeitsspiele, wie eben das alte Asteroids. Da gibt es ganz, ganz viele kleine und große Gegner mit unterschiedlichsten Angriffsmustern. Das sind auch Raumschiffchen unterschiedlichster Couleur. Und wir müssen diesen ganzen Projektilen ausweichen und dabei selbst schießen. Also Geschicklichkeit, Übersicht, Reflexe spielen hier eine große Rolle. Und das Besondere ist aber, man kann dieses Kampfspielerlebnis an die eigenen Bedürfnisse und auch Wünsche anpassen. Standardmäßig ist es so, man muss sowohl ausweichen, als auch beschleunigen, als auch schießen, als auch zielen, alles selbst und manuell und gleichzeitig. Das heißt, alle Sticks des Controllers, ich würde empfehlen, das mit dem Controller am PC zu spielen, als auch viele der Knöpfchen werden beansprucht. Man kann aber auch, und das empfand ich als sehr angenehm, den Kampfmodus ändern in ein System, in dem unser Raumschiffchen automatisch nahestehende Gegner immer ins Visier nimmt. Das heißt, man nimmt sich die große Aufgabe ab, die Schüsse einzeln und manuell zu zielen, sondern man kann auf ein automatisches Lock-on-System sich verlassen und dann sich nur noch konzentrieren auf Beschleunigung, Bremsen, Ausweichen und Schießen selbst. Und das war für mich nach einigen Probieren der ideale Spielmodus, um diese auch teilweise wirklich fordernden Kämpfe richtig gut zu überstehen. Und etwas, was ich in diesem Spiel wahnsinnig genossen habe, ich habe es wie gesagt durchgespielt, war die Erkenntnis, wie angenehm groß bzw. klein die insgesamte Spielwelt ist. wenn man ganz im Osten am Rande der Welt unterwegs ist und sich denkt, oh, ich habe hier gerade ein Item gefunden, mit dem ich im Westen eine Tür öffnen kann, ist der Weg dorthin innerhalb weniger Sekunden überquert. Wenn man an einer Stelle der Karte nicht weiterkommt, scheitert an Gegnern oder auch stirbt und zurückgesetzt wird zu einem der letzten Rücksetzpunkte, ist das auch nicht frustrierend, weil die Wege zu anderen Orten oder zurück zu dem Ort des Scheiterns so kurz sind, dass man eigentlich nie das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich die ganz lange Wanderung wieder auf mich nehmen. Und dann noch obendrauf, auch was ich festgestellt habe und was wirklich ein Zeugnis ablegt über die Designfähigkeiten des übrigens französischen Freundepaars, die dieses Spiel entwickelt haben, dass man entlang des Weges, wenn man eigentlich zu Punkt B unterwegs ist, weil man dort den nächsten Dungeon erwartet, wenn man abgelenkt wird auf dem Weg dorthin von einer Art Geheimweg, der sich offenbart, dem folgt und auf dem Geheimweg plötzlich neue Dinge lernt und freischaltet und dann wieder meisterhaft zurückgeführt wird über die verborgene Tür, die man findet, auf den Hauptpfad. Das sind Momente, in denen ich mit der Zunge schnalze und denke, wow, das ist so klug designt. Man hat eigentlich wirklich nie Leerlauf, egal, selbst wenn man sich verläuft, und mein Gott, wie oft habe ich mich verlaufen, findet man andere tolle Dinge, optionale Dinge, Herzchenfragmenten, Power-Ups, Level-Ups. Das ist so ein schönes Ding. Das ist so ein schönes Ding, rundum einfach schön gestaltet und designt. Selbst der Soundtrack, der erinnert an alte NES-Zeiten, an Bosskämpfe. Schwierig jetzt hier in Worte zu fassen. Ach du, vielleicht lasse ich den DJ hier einfach nochmal rein und lass den nochmal das kurz einspielen, dann könnt ihr euch da selbst anhören, was ich meine. So, wer davon nicht begeistert ist, ich kann euch nicht helfen. Wirklich ein ganz tolles, liebevoll und klug gestaltetes Spiel, mit dem ich so viele schöne Stunden jetzt verbringen konnte und wirklich fast traurig war, als es vorbei war. Ein Großteil des Spiels habe ich gelivestreamt, auch mit Publikum auf dem Twitch-Kanal von OKCOOL, der heißt OKCOOL Streamt. Und dort habe ich auch ganz schönes Feedback bekommen von den Leuten, die selber auch großen Gefallen an dem Spiel gefunden und sich es dann auch selbst gekauft haben. Ein wirklich tolles Ding. Ich kann es euch nur ins Herz legen. Minishoot Adventures, ganz, ganz schönes Ding. Toll, das entdeckt zu haben. Das hat mir auch jetzt in diesem Moment, ach, mit der Tonspur, ach, ich möchte nicht drüber sprechen. Nächstes Spiel. Zuletzt möchte ich mit einer starken Meinung um die Ecke kommen und damit das letzte Spiel anleiten, das eigentlich mit dieser Meinung nur sekundär was zu tun hat. Und zwar folgende Meinung. Ich finde, dass Größen- und gewichtsbeschränkte Inventare eine Bereicherung für jedes Rollenspiel sind. Ist mir egal, was ihr davon haltet, beziehungsweise lasst es mich gerne wissen im offiziellen Discord-Kanal von OKCOOL. Ich mein's aber ganz ernst, ich finde, da liegt ein großer Wert darin, in solchen Spielen den Spielerinnen und Spielern zu sagen, nein, du kannst nicht allen Scheiß mitnehmen und wenn, dann musst du gucken, ob es wirklich noch ins Inventar passt, sowohl was die Größenverhältnisse als auch das Gewicht angeht. Das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, aber eine schöne Hinleitung zum Thema, denn das letzte Spiel, das ich entdeckt habe, hat mich völlig überrascht, weil es so einfach in seiner Idee ist und gleichzeitig so einzigartig. Ich habe mich gut gefühlt, Achtung, 2,99 € da investiert zu haben. Und zwar heißt dieses Spiel The Auto Sword is Broken, oh Gott, Englisch. Also, wörtlich übersetzt, die automatische Sortierfunktion ist kaputt. Ist ein Spiel vom 23. Januar 2025, ganz frisch erschienen, gerade mal 40 Reviews, aber die sind begeistert, denn das Spiel ist wirklich ein ganz schönes kleines Werk, in dem es darum geht, in einer Pixelwelt Abenteurer Figuren zu begrüßen. Die kommen gerade von ihren Quests in irgendwelchen Fantasy-Welten. Von denen bekommen wir aber gar nichts mit. Wir bekommen nur die Abenteurer mit. Die kommen zu uns an unserem Laden vorbei und wollen, dass wir deren Inventar aufräumen. Und daraus werden dann so kleine Rätsel- und Kombinationsspielchen, in denen es ganz genau darum geht, erstmal das zugemüllte Inventar der Kunden und Kundinnen leer zu räumen und dann alle Dinge wieder neu einzuräumen, sodass sie einen gewissen Sinn ergeben. Ob es jetzt nach Farben geht, nach Itemart, nach geometrischer Form. Das muss man selber so ein bisschen herausfinden von Fall zu Fall und ergibt so ein wirklich nettes, einzigartiges Sortierspielchen, in dem mehr gar nicht los ist. Also es geht wirklich nur darum, Inventare von fremden NPCs zu sortieren. Und ich muss euch wirklich sagen, also für knapp 3 €, das war ein richtig schönes kleines Spielerlebnis. Die werden noch garniert, diese kleinen Interaktionen mit den NPC-Kunden, mit so kurzen, ganz kurzen Gesprächsfetzchen, oft gerne auch aufgehangen an Klischees aus der Welt der MMORPGs oder Online-Rollenspiele überhaupt, zum Schmunzeln. Aber mehr auch nicht. Aber das ist auch egal, weil es geht um dieses kleine, den kleinen Sortierspaß, Ordnung ins Chaos bringen und dabei so schöne kleine Fantasy-Items durch die Gegend zu schubsen. Mir hat das richtig Spaß gemacht und es ist auch tatsächlich dann auch recht schnell recht knifflig geworden, wenn man dann wirklich versuchen muss, auch seltsam geformte Gegenstände irgendwie so anzuordnen, dass es in diesem begrenzten Inventarplatz Raum dafür ist. Ein ganz schönes kleines Werk hier noch zum Schluss rangehangen. Ich bin ganz angetan. Wie gesagt, 2,99 €, was kann man schon falsch damit machen? Das ist heutzutage, was bekommt man für 2,99 €. Okay, ich google. Was bekommt man für 2,99 €? Die Antwort lautet, tja, keine Ergebnisse, in welchen Zeiten wir auch immer leben. Naja, jedenfalls das. The Auto Sword is broken. Ich bin begeistert und angetan. Nochmal ein kleiner Tipp für hier zum hinten raus. Gehen. So, liebe Leute, da sind wir am Ende angekommen, dieser mal wieder ganz besonderen Folge von OrkiCool trifft. Drei Spiele für Scheißmomente. Also es ist manchmal schon magisch, wie viel Verantwortung ich hier in den Händen halte mit diesem Projekt und gleichzeitig, dass ich dann auch Folgen wie diese produzieren kann. Schauen wir mal, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ne, ein bisschen aus der Not geboren, aber dann ein doch schöner Anlass gewesen, mal wieder ein bisschen free zu stylen und euch Spiele ans Herz zu legen, die momentan dasselbige von mir ganz tolle glücklich machen. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen, mit diesen Spielempfehlungen. Sie sind, wie gesagt, alle verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und dann freue ich mich, ich wage es kaum auszusprechen, euch nächste Woche zu begrüßen zu OrkiCool trifft Aquarium Designer. Gucken wir mal, was passiert, ob ich eine neue Tonspur auftreiben kann. Wir freuen uns, um das Meme zu zitieren. Schauen wir mal, was wird. Me gusta. So, tschüss.